SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich, herzlich willkommen. Libanon und Tübingen, das sind die beiden Orte oder Regionen, um die unsere Sendung heute kreist. Denn zu Gast ist der Tübinger Libanese oder libanesische Tübinger Said Arnaout. Vor rund 25 Jahren hat Said Arnaout gemeinsam mit Freunden ein Haus im Libanon gegründet. Dar as-Salam heißt es, übersetzt das Haus des Friedens. Ein Haus für Begegnung ist es, für Tagungen, eine Anlaufstelle für Menschen aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, die sich für den Libanon interessieren. In den schwierigen politischen Zeiten, die der Libanon in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja durchlaufen hat, war und ist dieses Haus aber auch immer wieder Zufluchtsort geworden für Menschen in Notsituationen, zuletzt nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut vor anderthalb Jahren. Über all das wollen wir heute Abend sprechen. Said Arnaout, herzlich willkommen.
Danke.
Herr Arnaout, wann waren Sie das letzte Mal vor Ort im Libanon und im Haus, im Dar as-Salam?
Also im September dieses Jahres.
Wie haben Sie die Situation und die Stimmung da im September erlebt?
Ja, das ist eine bedrückende Situation mit der wirtschaftlichen Krise des Landes, mit der Währungsverfall, mit diesen Hafenexplosion, keine Medikamente, kein Benzin, keine Behandlung von Kranken, kein Strom vor allem.
Libanon, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, ein Land mit knapp 7 Millionen Einwohnern, aber eigentlich kaum doppelt so groß wie der Schwarzwald, gelegen zwischen Mittelmeer, Syrien und Israel. Herr Arnaout, über den Libanon, da lesen wir ja in letzter Zeit Zeitungsschlagzeilen wie ein Land am Abgrund, der Staat löst sich auf, der größte Feind ist die Regierung. Das sind so Schlagzeilen. Wie erleben Sie die Lage, beziehungsweise was erzählen Ihnen die Menschen dort?
Also der Staat bankrott und die Folge der Covid-19, der Pandemie, machen die ökonomische und soziale Lage im Land von Tag zu Tag prekärer. Zwar gibt es nun seit Anfang August dieses Jahres, nach über einem Jahr des Ringen, endlich wieder eine Regierung, der auch vom Parlament das Vertrauen ausgesprochen wurde. Doch angesichts leerer Kassen und einer galoppierenden Inflation hat dies natürlich wenig an der Lage der Bevölkerung im Lande geändert.
Libanon ist ja von der Pandemie betroffen, wo man ja eigentlich besonders auf funktionierende staatliche Strukturen angewiesen ist. Wie sieht die Corona-Situation im Libanon aus? Was bekommen Sie da zu hören?
Ja gut, wenn ein Land Wirtschaftskrise hat und gehört zu Entwicklungsländern, sind die überfordert. Überfordert mit ihren Betten im Krankenhäusern, mit Medikamenten, die nicht vorhanden sind. Und darum läuft es das schleppend. Also die Leute versuchen das zu meistern und die Regierung versucht mit Ach und Krach noch ein paar Sachen noch zu diktieren, dass man das im dritten Impfung jetzt stattfinden soll. Die Leute sollen halt geimpft sein und ja, gibt es aber viele, die weder erste noch zweite Impfung hinter sich haben.
Aus deutscher Sicht ist das eher schwer vorstellbar. Sie haben schon gesagt, es gibt Stromausfälle, die medizinische Versorgung ist nicht gesichert. Benzin, habe ich auch gelesen, ist oft knapp an Tankstellen. Es gibt Streits an Tankstellen. Wie gehen die Menschen um im Libanon mit dieser Situation?
Ja, die versuchen, ihr Alltag zu improvisieren. Ja? Also mal wartet man noch, bis man 20 Liter Benzin bekommt. Das war jetzt im Sommer, September auch, wo ich dort war. Musste man 6-7 Stunden manchmal vor der Tankstelle warten, um 20 Liter nur tanken zu können. Das Benzin geht's noch, oder der Diesel jetzt im Winter zum Beispiel. Viele Häuser haben diese so offen mit Öl und das ist auch kaum vorhanden. Und das Schlimmste ist, dass die Medikamente, die nicht vorhanden sind im Land, ich sage, alle sind vorhanden, aber der Großkapital versucht zu verstecken, weil die Regierung unterstützt das finanziell nicht mehr, diese Medizin, und versuchen das um teure Preise wieder auf den Markt zu bringen. Also wenn man Geld hat, dann kann man auch manchmal meistern.
Korruption ist, glaube ich, auch ein Stichwort, was im Libanon eine wichtige Rolle spielt. Also ansonsten haben Sie Zustände geschildert. Wie halten die Menschen im Libanon das aus? Also das habe ich auch gehört, dass die Menschen im Libanon sehr als widerstandsfähig, als sehr improvisationsbegabt, erfinderischen Krisen sind. Wie machen die das?
Ja, das ist ein Wunder. Das ist ja auch seit Anfang des Bürgerkrieges 1975 haben die Menschen immer versucht zu improvisieren. Und dann haben sie ab 1991 ein Stückchen Aufbau des Landes. Und jetzt gehen sie wieder alle rückwärts und versucht man das noch weiter zu improvisieren. Also statt diese Medikamente, das vom Arzt verschrieben, eine ähnliche, gleiche Medikamente zu holen. Bekannte, die in der Türkei sind oder im Ausland, die bringen doch für ihre Verwandte was. Also für alle die Leute, die chronisch erkrankt sind, ist sehr, sehr schwierig.
Hm. Sie haben gerade gesagt, also 1975 ging der Bürgerkrieg los, der bis in die 90er Jahre ging. Davor, in den 50er und 60er Jahren, da galt der Libanon ja als eine Art die Schweiz des Nahen Ostens, hieß es immer gern. Oder Beirut wurde auch mit Paris verglichen. Sie selbst haben diese Zeit als Kind, als Jugendlicher miterlebt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Blütezeit des Libanon?
Also ich sage immer, der Libanon ist Land der Gegensätze. Hm. Vom Reichtum, vom Landschaft, von allem. Es gab damals Frieden, Ruhe, es gab keinen Krieg, keine Auseinandersetzung, aber trotzdem soziale Probleme in dem Land, konfessionelle Probleme in dem Land. Und es ist einfach Land der Gegensätze. 4% waren die Menschen, die Oberschicht gehören, also vor dem Bürgerkrieg. Und 16% waren die halt Mittelschicht und 82% waren Unterschicht. Dann gab noch palästinensische Organisationen im Land ab 67 nach dem Junikrieg, Niederlage. Dann haben versucht, die Palästinenser selber die Waffe zu ergreifen, um Palästina zu befreien. Und dann gab halt im Libanon ab 68, 69 einen Staat im Land. Und die Regierung war nicht fähig, das Land zu kontrollieren.
Das war die Zeit, glaube ich, 1971, als Sie dann als junger Mann nach Deutschland gegangen sind, nach Tübingen, um Sozialpädagogik zu studieren. Das war da, glaube ich, schon der Plan. Wie sind Sie darauf gekommen? Weil viele kommen ja dann doch nach Deutschland, wollen Medizin studieren oder Ingenieur werden. Aber Sie hatten Sozialpädagogik.
Oder Maschinenbau, ja.
Maschinenbau, genau.
Nein, ich bin immer von einem Ziehvater, das war ein Bischof, Gregor Haddad, der gründete im Libanon 1966 eine Mouvement Social, eine soziale Bewegung in dem Land und wo er versucht, überkonfessionell zu arbeiten und viele junge Leute zu organisieren, dass sie ehrenamtlich mit ihm arbeiten. Und da bin ich halt beeinflusst worden und dann wollte ich entweder Politik oder Sozialwissenschaft studieren, also Erziehungswissenschaften. Und dann nach 2-3 Stationen in Deutschland bin ich halt gelandet, doch in dem Studium, was ich wollte.
Der Plan war ursprünglich, glaube ich, auch, dass Sie zurückgehen wollten in den Libanon. Das hat dann der Beginn des Bürgerkriegs 1975 vereitelt. Was wäre Ihre Idee gewesen oder Ihr Plan als Sozialpädagoge im Libanon?
Ja, das wollte ich halt auf jeden Fall in eine überkonfessionelle Organisation arbeiten. Und ich habe meine 2 Praktika während des Studiums auch im Libanon geleistet, auch bei so überkonfessionellen Organisationen. Dadurch war ich immer mit dem Land verbunden, obwohl hier ab 1975 vermehrten sich die Flüchtlingsströme vom Libanon. Die kamen auch nach Deutschland. Und dann mussten wir halt hier ehrenamtlich auch unseren Landsleuten oft helfen. Das heißt, dass die Verbundenheit war im Libanon auch immer da während des Studiums und nach dem Studium.
Zu Gast ist heute Said Arnaout aus Tübingen. Mitte der 90er Jahre hat er von Tübingen aus in seinem Geburtsland Libanon ein Haus gegründet, eine Begegnungs- und Tagungsstätte, das Haus des Friedens, übersetzt Dar es Salaam. Herr Arnaout, wie kam es zur Gründung dieses Hauses?
Ja, mein Wunsch, als ich in Deutschland hier einige Akademien und Bildungsstätte angeschaut habe, war sowas im Libanon auch auf die Beine zu bringen. Und dass der Libanon immer konfessionell aufgeteilt ist. Also das ist immer zu einem Kloster gibt es so eine Bildungsstätte oder konfessionell, also gebunden, dachte ich mit ein paar anderen libanesischen Freunden nach so einem überkonfessionelle Begegnungsstätte zu gründen. Mhm. Am Ende des Bürgerkrieges war halt die Situation war äußerst gefährlich und dann konnte ich ein kleines Grundstück in einem Dorf in dem Ausläufer des Schufgebirge im Libanon kaufen und dann wurde noch ein Erdgeschoss gebaut für meine Eltern. als einen sicheren Ort. Das ist eine kleine Oase in einem Dorf, wo Christen und Muslimen zusammenleben. Und ich habe halt von Jugendzeit immer auch dort Freunde und ich kannte mich halt gut aus. Und das war halt die Idee für die Eltern. Das Erdgeschoss ist fast im Rohbau fertig, aber der Bürgerkrieg war zu Ende und meine Eltern konnte man nicht mehr von Beirut wegbewegen, also woanders umzuziehen. Und da stand das Haus so 2-3 Jahre fast leer, bis wir ein paar Freunde, die immer mich angeregt haben, wann gehen wir mal in den Libanon? Wann reisen wir mal in den Libanon? Also deutsche Freunde hier vom Studium und anderen. Und ich habe immer gedacht, das ist, die Situation ist gefährlich und es ist keine jetzt wie Spanien am Strand oder so. Und wir haben beschlossen, 1994 eine erste soziokulturelle Reise mit Freunden und ehemalige Kommilitonen.
Was für Leute waren das, mit denen Sie da aus Deutschland in den Libanon gegangen sind und die da bei dem Aufbau mit dabei waren?
Das sind halt 10 Deutschen und 2 Belgier und 4 aus Schweden. Also 16 Leute waren wir zusammen. Und die haben nicht nur Interesse an die Landschaft des Landes zu sehen, sondern halt soziokulturell das Land zu sehen, parteimäßig, Flüchtlingsproblematik. Damals gab es keine syrische Flüchtlinge, sondern palästinensische. Und Gespräche mit verschiedenen sozialen Organisationen. Und da waren noch 2 dabei, also eine Pfarr-Ehepaar, also Friederike und Uwe Welzin. Die Friederike selber hat im Libanon 2x3 Jahre dort gelebt mit ihren Eltern, war da. Vater war Professor an der amerikanischen Universität in Beirut tätig und sie hängte auch stark an dem Land. Und da kam die Überlegung während der Reise, was können wir mit dem Haus machen? Und der Uwe Welzin hat gesagt, das ist das Haus des Friedens nach dem Bürgerkrieg. Alle Leute versuchen nach Geld zu schielen. Und Baldosar arbeitete in Beirut, in Mitte in Beirut und wegen Reichtum. Und wir machen was hier Soziales. Wir gründeten eine Fördergemeinschaft, wo viele Freunde und Kommilitonen, die das mitgemacht haben, wir sind 18 Leute, 7 Libanesen und 11 Deutschen, ein Palästinenser und 2-3 Schweizer sind dabei. Und da haben wir halt jeder eine kleine Summe hingelegt, dass wir halt das Haus weiter erweitern zu einem soziokulturellen Zentrum, eine Begegnungsstätte.
Dieses Haus, haben Sie gerade gesagt, das liegt im Schufgebirge in einem kleinen Dorf, in dem Christen und Muslime zusammenleben. Ich habe mir das auf der Karte angeschaut, es gibt auch eine kleine Kirche, eine kleine Moschee. Ist das eher ungewöhnlich dann oder war das ungewöhnlich für diese Zeit?
Das war halt früher der Libanon. So war der Libanon vor dem Bürgerkrieg. Es gab keine Animositäten, es gab viele Dörfer, gemischte Konfessionen. Man besuchte sich gegenseitig zu Ostern, zu Weihnachten, zum Ramadanfest. Man lebte auch zusammen, man tanzte auch diese Folklortanz gemeinsam. Das gleiche Essen, es gab halt keine fremde Person, die von einem anderen Land gekommen sind. Das sind das alle Libanesen. In Libanon gibt es ja 18 verschiedene Konfessionen.
Das stelle ich mir dann aber doch schwierig vor. Auch Sie haben es ja gesagt, der Libanon war um diese Zeit aufgeteilt. Der Bürgerkrieg war gerade beendet. Das Land stand aber unter syrischer Besatzung. Dann gab es noch die Hisbollah im Süden. Es gab Palästinenser. Also es gab sehr viele verschiedene Parteien oder Lager. Wie war es da möglich, dieses Haus zu gründen? Oder wie ließ sich da auch vermitteln möglicherweise?
Ja, also die Partei Hisbollah, muss ich sagen, das war 1991 noch nicht so stark. Also es war schon in dem Land. Und der Geldgeber, der Rafik Hariri, der ehemalige Premierminister, der 92 als Ministerpräsident gewählt wurde, als Premierminister, kam von Saudi-Arabien als Bauunternehmer und dann im Auftrag von dem König Fahd hat er damals angefangen, das Wiederaufbau in Beirut zu starten. Und das war halt wirklich, viele Leute haben sie nach Frieden gesucht. Und Sie kennen das anhand von den Autos. Es war bis 1991 oder 95 nur Schrottkisten, die in Beirut rumfahrten. Ja, das ist einfach, die Leute trauten sich nicht, ein Auto zu kaufen, das am nächsten von einem Rakete getroffen wird. Es gab eine Hoffnung, dass das Land vielleicht doch peu à peu wieder aufgebaut. Also das war die Phase. Und wir haben das gehofft, also ab 94, 93, also dass das Land in einige Schritte vorwärts kommt. Der Hariri, Rafik Hariri, der damals Premierminister war, gründete eine Stiftung. Der Libanon ist ja ein kleines Land, so wie Sie gesagt haben, das ist so zweimal groß wie Schwarzwald, zweimal so groß wie Saarland. Mhm. 10.000 Quadratkilometer, also etwa. Die patriotischen Libanesen sagen 10.452 Quadratkilometer. Und da hat der Hariri viel Geld reingebracht und dann finanzierte viele Projekte, unter anderem auch ca. 36.000 Studenten, dass sie im Ausland studieren, Stipendium zu bekommen. Und ich habe ihn persönlich mal gefragt, warum er das tut. Und er sagte, im Libanon kann man nichts was erreichen, ohne an Politik noch teilzuhaben. Und er will halt die Studenten von alle Konfessionen, das ist mit der Hoffnung, je mehr Gebildete in dem Land sind, dann sind die Leute automatisch Laizisten mit ihrer Arbeit, wenn sie Ingenieuren zusammenarbeiten, jetzt ob das Christ oder Muslim oder römisch-katholisch oder griechisch-orthodox ist, das ist sekundär. Und durch die Bildung schafft er das auch mehr, das Land zu einer überkonfessionellen Einstellung zu bringen.
Überkonfessionell, das war auch ein Stichwort, das Ihnen wichtig war für die Arbeit im Dar es Salaam. Warum war Ihnen das so wichtig und wie ging das dann damals los?
Also unser Ziel war halt einfach eine überkonfessionelle Begegnungsstätte für alle Konfessionen, dass die halt mal wieder Versöhnung zum Beispiel stattfindet in Seminare für die Menschen. Es gab eine Generation, die kannten sich gegenseitig nicht. In meiner Generation, wir waren Christen und Muslimen in der Schule. Durch den Bürgerkrieg, es waren halt gemischte Schüler kaum. Also es war immer eine Farbe, sind die Muslimen oder Christen allein. Und nur in ein paar Elitenschulen gab vielleicht das eine Mischung von der Konfession oder Religionsgemeinschaften. Und das hat uns wehgetan. Wir wollten eine Begegnungsstätte, dass diese Wiederbegegnung oder vielleicht ein bisschen Verarbeitung vom Bürgerkrieg wegzukommen. Und das haben wir auf jeden Fall Erfolg bei diesem Aufbau von dieser Begegnungsstätte.
Herr Arnaud, im Internet habe ich Angebote oder Pläne gefunden für Libanon-Reisen 2020, 2021, veranstaltet vom Dar es Salaam. Die mussten wegen der Pandemie alle ausfallen. Wie ist die Lage im Haus jetzt derzeit?
Ich muss noch ganz kurz noch historisch sagen, die Reisen, wir haben damals geplant, diese Begegnungsstätte möglich, also viele Menschen animieren können, das Land kennenzulernen. Das haben Sie ja vorhin auch erwähnt, dass die genaue Generation sagt Ihnen der Libanon nicht nur aus dem Gedächtnis, sagt Ihnen Marokko oder Tunesien was. Und der Libanon war halt ein negatives Wort nach 1975. Zum Beispiel Libanisierung, das Problem. Das war immer von jedem Konflikt, wo in das im Land war, war halt der Libanon als negativ hier als Beispiel zu geben. Und wir haben auf jeden Fall Erfolg. Das haben wir bis so Oktober 2019 7.800 Menschen, die in den Libanon gekommen sind und in die Begegnungsstätte übernachtet haben. Mhm. Das waren von der Taz-Leser, Evangelische Akademie, Bad Boll, Katholische Bildungswerk und dann auf jeden Fall Ausländerpfarramt in Bad Kreuznach. Also verschiedene Zielgruppen, die wir erreicht haben. Und dadurch haben wir eine große Menschen, die Reise in den Libanon war nachhaltig für sie.
Das waren ganz kurz, also die hatten Bildungsreisen und Tagungen und Sprachkurse, wenn ich recht weiß, organisiert. Genau. Welches Projekt lag Ihnen da besonders am Herzen? Was war Ihnen besonders wichtig?
Also Fortbildungsseminare und Tanztherapie, Traumaseminare für die Erzieherin, Sozialpädagogin und Erzieher, auch die in dem Bereich arbeiten. Wir wollten, dass das sie qualifizieren. Es gab viele Sozialarbeiter im Libanon ohne eine Bildung. Und das ist so wie in Deutschland vor 50 Jahren oder 60 Jahren, Heimerziehung und Jugendprobleme und so. Und wir haben in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg zusammen einen Plan aufgebaut, dass wir diese Zielgruppe organisieren. Durch die Reise sind zwei Flüchtlingsvereine gegründet, eine in Deutschland, Flüchtlingskinder im Libanon. Und das ist ein starker Verein. Und in der Schweiz wurde das PALSCH, also palästinensische Kinder, die in Not sind, werden geholfen. Durch diese Reisen sind das entstanden hauptsächlich. Und dann haben sie auch viel Geld gesammelt und dann haben sie uns finanziert für diese Fortbildungsseminare, für Sozialpädagogen, Arbeiterinnen, die im Flüchtlingslager arbeiten, damit sie nicht viel Mist bauen. Und dann waren wir, ja, also wenn was nicht ausgebildet, da gibt es Helfersyndrom. Meint man was Gutes und baut man halt was Falsches. Das ist das, was mir am Herzen lag. Solche Seminare, wo man die Menschen dort weiterbildet, unter Aufsicht von der Evangelischen Hochschule, wo ich auch dort als nebenamtlichen Dozent tätig bin.
Okay.
Und die meisten Gelder, die wir gesammelt haben, das war von diesen Reiseteilnehmern, die schon mal im Libanon waren.
Das heißt also, da gibt es auch einen großen Zusammenhalt von Menschen, die schon mal in diesem Haus waren, die dann sagen, das möchte ich auch gerne weiter unterstützen.
Also die Reise ist immer nachhaltig und das freut uns. Das werde ich Ihnen nachher erzählen, zum Beispiel nach diesem Hafenexplosion, was da alles von einer starken Mobilisierung in Deutschland war.
Da können wir drüber sprechen. Also ja. Sie haben eben fast 20 Jahre lang diese Reisen gemacht und diese Fortbildungsseminare auch für Menschen im Libanon. Jetzt in der letzten Zeit funktioniert das nicht mehr. Unter anderem nach der großen Hafenexplosion hat sich die Lage im Haus auch verändert. Erzählen Sie uns kurz wie.
Stichwort der 4. August 2020. Es gab diese Hafenexplosion, der fast die Hälfte der Stadt zerstört hat. Und es sind über 220 Menschen ums Leben gekommen. Das ist das direkt im Mittezentrum des Landes und das schönste Gegend, also für Wohnviertel. Und die über 6.000 Verletzte, über 250.000 Menschen, die obdachlos waren. Also die Krankenhäuser waren überfordert und so weiter. Und dann haben wir in Deutschland noch überlegt, was kann man machen. Und dann kam wahnsinnig viel Gelder von diesen Leuten, die mitgereist sind, Leute, die vor 20 Jahren mitgereist sind, vor 23 Jahren, manche, die wir nur vom Namen noch kennen. Und dann gab also Netzwerk am Turm heißt der Verein und der Siki Pick ist der Vorsitzende des Vereins. Und der ist auch, die haben das praktisch ins Leben gerufen und dann sammelten wir fast innerhalb von, also weniger als ein Jahr, circa 300.000. Das war das Erste. Das Zweite haben wir gesagt, ich fliege in den Libanon. Meine Frau, Latife Abdulaziz, die auch mitmacht, haben gesagt, wir bieten das Haus für alleinstehende, betroffene Frauen oder alleinerziehend aus diesem Hafenexplosion. Und dann haben wir circa 22 Frauen, die dann ins Haus gekommen sind, alleinstehend, manchmal mit Kindern, manche ohne Kinder, manche, die haben ihre Männer verloren durch diese Explosion. Und dann blieben sie etwa 2 Monate oder 2,5 Monate in dem Haus mit voller Verpflegung und auch noch eine berühmte Psychologin aus dem Libanon, die Dr. Caroline Zucker, mit 2 anderen, die haben das auch ehrenamtlich gemacht, jeden Samstag für diese Frauen praktisch einen Jour fix gemacht, um die psychologische Betreuung nach diesem Katastrophale. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Haus und eine Wohnung und alles da und einen Ehemann und dann plötzlich ist alles nicht da.
Also es war eine Übergangslösung für eben alleinerziehende oder alleinlebende Frauen, die durch diese Explosion obdachlos geworden sind. Das war, glaube ich, nicht das einzige Mal. Sie hatten im Haus auch schon Flüchtlinge aus Syrien. Es waren, glaube ich, auch Libanesen schon im Haus, die im 2006, wenn ich recht weiß, durch die israelische Invasion ihr Heim verloren haben. Also das spielt neben dieser Bildungsarbeit dann doch auch eine wichtige Rolle im Haus, dass es ein Zufluchtsort geworden ist.
Ja, also zunächst war das Haus in Deutschland mehr bekannt als im Libanon. Wir wollten auch nicht immer eine große Trommel alles bekannt machen, sondern wir haben versucht, in unserem Rahmen Einzelpersonen, die also aktive Libanese, der in Schweden lebt, der in der Schweiz lebt, der palästinensische Freund, der in der Schweiz lebt und ich in Deutschland, dann haben wir immer unsere Aktivitäten gemacht, unsere Leistung. Und dann hat hier manche deutsche Freunde haben das aufgegriffen, einen Zeitungsartikel geschrieben über das Haus und im Internet. Und der Pfarrer Sigi Pick hat das wahnsinnig, also dieses Ausländerpfarramt in Bad Kreuznach, fast alle 2 Jahre eine große Reise in den Libanon gemacht. Und nicht nur ein Tag, also 3 Tage oder 5 Tage, sondern 14 Tage eine Studienreise. Und wir haben die Flüchtlinge aufgenommen, das ist nicht das erste Mal, wir haben Erfahrung. 1996 war die erste, also war eine israelische Invasion in den Libanon, ein paar Wochen. Und dann haben wir halt etwa 40 Familien aus dem Südlibanon in dem Haus aufgenommen. Mhm. Aber damals haben sie sich selber versorgt oder die Gemeinde in Wardaniye hat das gemacht. Also wo das Haus liegt, ist das Dorf, heißt Wardaniye. Und dann waren sie halt auch 2 bis 3 Wochen. Im 2006 gab zum Beispiel die große israelische Invasion im Libanon und da wurde 90 Personen aufgenommen in den beiden Gebäuden in Dar es Salaam. Und die haben sich selber auch versorgt und die Gemeinde hat auch geholfen. Aber wir haben nur das Haus immer angeboten.
Also eine Begegnungsstätte zwischen Deutschland und Libanon, eine Stätte, in der Menschen, die nicht aus Libanon kommen, das Land kennenlernen können und Menschen aus dem Libanon Zuflucht und Weiterbildung finden können. Das Dar es Salaam, gegründet vor 25 Jahren von Said Arnaout, der ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Herr Arnaout, Sie fahren jetzt in diesen Tagen über den Jahreswechsel wieder in den Libanon. Was sind die Pläne? Was haben Sie vor?
Ja, Sie haben das mitgekriegt am Anfang mit dem Hafenexplosion. Wir haben Geld gesammelt. Es sind auch jetzt einige Gelder von der Rotary Club Friedrichshafen und von verschiedenen Freunden, die den Weihnachtsbrief von uns bekommen haben. Und wir fahren um die 6. Hilfsaktion für die Betroffene von der Hafenexplosion praktisch Hilfe zu leisten. Die Hilfe geht nicht an Personen finanziell, sondern in Sachleistung an Frauenorganisationen, Gewerkschaft, die verteilen wieder diese Sachleistung an den Betroffenen.
Wen suchen Sie sich da als Partner in Libanon aus?
Das sind 3 Organisationen, Frauenorganisationen und die 4. Organisation heißt Warde Botros. Und das sind die 4 Frauenorganisationen, die wir immer geholfen haben in der Vergangenheit. Und wir haben die Volkshilfe Libanon, also Secours Populaire Libanais, und noch die Gewerkschaft. Und okay, die haben die Sachleistung weiter verteilt. In jede Sachleistung ist ein Paket von etwa 50 Euro drin, Ware. Und dann, was ist äußerst notwendig, was die Frauenorganisationen uns sagen, wir wollen zum Beispiel Hygienenartikel, Putzmittel, wir wollen Lebensmittel. Und dann besticken wir das mit vielen ehrenamtlichen Helfern im Libanon.
Ja. Wie geht es weiter im Haus, im Dar es Salaam? Welche Pläne gibt es da?
Ja, wir hoffen, dass das Pandemie ein bisschen aufhört und dann wir hoffen, dass das die normale Alltagssituation wieder kommt, dass man wieder Reisen in den Libanon macht und anbieten kann und dass man die Traumaseminare und diese pädagogische Seminar, um diese Seminare weiterzuführen.
Mhm. Sie, das darf ich jetzt verraten, sind im Rentenalter. Wie sehen Ihre persönlichen Pläne aus? Sie wollen das Haus auch weiter versuchen, dort zu führen, mit Reisen von Tübingen nach Libanon?
Ja, also die Reisen machte ich nicht immer allein. Ich bin kein Superman. Ich habe 2, 3 Reisen im Jahr im Libanon gemacht. Und dann habe ich noch 1 oder 2 Seminare dort vor Ort durchgeführt. Und ich bin noch hier ein bisschen teilweise berufstätig an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg als nebenamtlichen Dozent. Und bin noch als in der Übersetzungstätigkeit beschäftigt und auch einige Kurse an der Volkshochschule in Tübingen, Reutlingen, Böblingen noch machen.
Viel beschäftigter Mann.
Ja, als Sozialpädagoge hat man nicht so viel verdient, dass man nicht so viel Rente gezahlt hat.
Welche Wünsche haben Sie abschließend für den Libanon, für die Menschen dort und für Ihr Haus, das Sie dort aufgebaut haben?
Also ich wünsche mir nicht nur für den Libanon, sondern die ganze Welt Frieden vor allem. Also das ist das Erste. Und zweitens, wir haben, dass die neue Generation, die jetzt auch im Haus arbeiten, die ehrenamtlichen Helfer, dass die das weiterführen. Ja, und dann noch von den vielen Freunden, die auch das weiterhin die Spende zunächst Nothilfe Beirut, haben wir das genannt, also an dem Netzwerk am Turm. In unseren Rundbriefe im Internet steht auch noch die Berichte, die wir über die Nothilfe gemacht haben, ausführlich von dem Netzwerk am Turm ist das im Internet drin.
Netzwerk am Turm, Bad Kreuznach ist dieses Netzwerk. Dort kann man sich also auch informieren, wenn man über die Arbeit von Said Arnaud und der Begegnungsstätte Dar es Salaam in der Nähe von Beirut sich informieren möchte. Herr Arnaud, ich danke Ihnen sehr, wünsche alles Gute für Sie und für das Dar es Salaam.
Bitte, bitte. Und ich danke Ihnen auch.
Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode, Technik Matthias Wunderlich. Ich bin Martin Gramlich. Einen schönen Radioabend mit SWR 2.